Welcome back zu einer neuen Ausgabe des vorlesungsbegleitenden Podcasts Europäische Rechtsgeschichte to go. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Eike von Repkow, der Ihnen besser als Verfasser des Sachsenspiegels bekannt sein wird. Hallo Herr von Repkow, ich freue mich, dass Sie extra aus der Vergangenheit angereist sind, um uns einige Fragen zu beantworten. Wenn ich mich recht entsinne, kommen Sie leibhaftig aus dem 12. Jahrhundert, oder?
Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin aus dem 13. Jahrhundert angereist. Ich bin im Jahr 1180 geboren und 1233 dann verstorben. Der Grund, warum ich heute hier sein kann, ist, dass mein Lebenswerk, also das Verfassen des Sachsenspiegels, mich quasi in der Rechtsgeschichte unsterblich gemacht hat. Den habe ich ja damals auf Geheiß des Grafen Heuer von Falkenstein verfasst, aber dazu kommen wir sicherlich gleich noch. Vielleicht gestatten Sie es mir, dass ich zu Beginn ein kleines Personenporträt von mir gebe?
Natürlich, sehr gerne.
Ja, also ich entstamme einer ländlichen Herkunft, also genauer gesagt komme ich aus Reppichau. Die Ortschaft gehört zu der Gemeinde Osternienburger Land im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Das Ganze liegt in Sachsen-Anhalt. Meine schöffenbachfreie Familie hatte dort ihren Sitz und ihr Stammgut. Und der Begriff schöffenbachfrei war zur damaligen Zeit übrigens eine Standesbezeichnung. Also Sie sehen, dass ich sehr ländlich aufgewachsen bin und dadurch eben auch, dass ich unter anderem im Gefolge adliger Herren gereist, viel durch die Gegend gereist bin, das Leben am Hof kennenlernte. Sie werden sehen, dass mein ländlicher Lebensstil essentiell für die Verschriftlichung des Sachsenspiegels war. Ein sehr enger Freund zu der Zeit war eben auch der Graf Heuer von Falkenstein.
Sehr interessant. Den Namen des Grafen Heuer von Falkenstein haben wir in der Vorlesung ja schon gehört. Der Graf trug ihn doch auf, den Sachsenspiegel zu verfassen, oder?
Ja, genau. Es war quasi seine Idee, den Sachsenspiegel zu verfassen.
Wieso hatte er auf einmal die Idee, Recht zu vereinheitlichen? War das eine Idee, die aus dem Nichts kam?
Nein, sicherlich wissen Sie bereits, dass um das 12. Jahrhundert herum das Corpus Juris Civilis, also auch bekannt unter der Abkürzung CEC, wiederentdeckt wurde. Diese Wiederentdeckung führte dazu, dass viele Nichtadlige Recht studierten und das geschah dann zum Beispiel an der Universität in Bologna.
Ah genau, das haben wir auch schon in einem anderen Podcast gelernt.
Genau, diese Absolventen kehrten nun zurück und dadurch breitete sich das CEC in ganz Europa aus. Sie besetzten nun Positionen, die zuvor nur von Adligen besetzt waren und drängten diese sozusagen aus ihren Positionen heraus. Es kam also nicht mehr länger auf den Stand an, sondern rein auf die Fähigkeiten. Und diese waren eben dadurch, dass sie studieren konnten, völlig unabhängig vom Stand. Diese Entwicklung war für die damalige Zeit auch etwas völlig Neues. Also die lokalen Adligen wollten ihre Rechtsposition verteidigen. Aber vielleicht können Sie ja mal sagen, oder was glauben Sie denn, wie Sie dies taten?
Vielleicht dadurch eine Gegenbewegung, in der Sie auch rechts aufzeichnen ließen?
Ja, richtig. Genau das und genau das tat ich dann eben auch durch das Verfassen des Sachsenspiegels.
Man könnte also sagen, dass die lokale Rechtsaufzeichnung als Art Gegenbewegung zu der Ausbreitung des CEC zu qualifizieren ist. Könnten Sie unseren Zuhörern vielleicht noch kurz erklären, was der Sachsenspiegel genau ist?
Natürlich. Also der Sachsenspiegel ist eine Zusammenfassung und Verschriftlichung des Gewohnheitsrechts aus Sachsen. Das Besondere daran ist es, dass die erste schriftliche Rechtsaufzeichnung auf Deutsch war und eine der ersten und damit auch eines der ersten deutschen Prosawerke. Es ist quasi der Versuch, das Recht der Sachsen aufzuzeichnen, zu systematisieren und zu vereinheitlichen. Was glauben Sie denn, warum ich diese lokale Rechtsaufzeichnung ausgerechnet auf Deutsch erfolgen?
Sie haben ja dargestellt, dass der Sachsenspiegel als eine Art Gegenreaktion auf die Ausbreitung des CEC zu bewerten ist. Das CEC war ja auf Latein verfasst. Ich könnte mir vorstellen, dass die Adligen nicht unbedingt ausreichend in Latein bewandert waren und es deshalb erforderlich war, dass die Aufzeichnung auf Deutsch erfolgte. Schließlich wollten sie damit ihre Position schützen und mussten somit verstehen, was überhaupt geltendes Recht sein sollte.
Genau so ist es gewesen. Aber was Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass die deutsche Sprache damals noch gar keine Schriftsprache war. Ich sollte also etwas auf einer Sprache schreiben, die es so in Schriftform noch gar nicht gab. Das war wirklich sehr mühselig.
Wow, da haben Sie ja richtige Pionierarbeit geleistet. Jetzt bin ich aber neugierig geworden. Kann ich mir den Sachsenspiegel heutzutage noch irgendwo ansehen?
Leider gibt es das Primärwerk nicht mehr. Es existieren nur noch Abschriften, bei denen ich feststellen musste, dass denen auch einige Zusätze hinzugefügt wurden. Außerdem ist 2010, glaube ich, ein Exemplar des Sachsenspiegels aus dem Jahr 1481 in der Stadtbücherei im schwedischen Sundsvall gefunden worden. Davon unabhängig können Sie aber mal in Ihre Vorlesungsunterlagen schauen. Herr Professor Dr. Schulte-Nölke zeigt in seinen Vorlesungen regelmäßig einen Ausschnitt vom Sachsenspiegel. Schauen Sie da einfach mal rein.
Oh ja, das werde ich definitiv mal tun. Sie haben uns bereits erzählt, dass Sie das Recht der Sachsen aufgezeichnet haben. Könnten Sie noch einmal konkretisieren, wie Sie das genau gemacht haben?
Ja, ich habe versucht, das Recht der Sachsen zu vereinheitlichen und zu systematisieren. Also der Sachsenspiegel galt ja nur lokal und daher stammt dann ja auch der Begriff lokale Rechtsaufzeichnung. Aber einbezogen habe ich vorrangig das mündlich überlieferte Gewohnheitsrecht und Teile des römischen und kanonischen Rechts, also auch Einflüsse des Kirchenrechts. Das erkennt man zum Beispiel an den biblischen Bezügen im Sachsenspiegel.
Heute unterteilen wir in Rechtsgebiete und einzelne Rechtsbücher. So gibt es im BGB zum Beispiel 5 Bücher. Gab es so etwas im Sachsenspiegel auch schon?
Ja, allerdings nicht so, wie wir es heute kennen. Also der Sachsenspiegel enthält jegliches Recht, Zivilrecht, öffentliches Recht, Strafrecht und differenziert vor allem zwischen dem Land- und Lehnsrecht.
Also unter diesen Begriffen kann ich mir leider gar nichts richtig vorstellen. Können Sie diese ein bisschen näher erläutern?
Ja, das macht nichts. Im Landrecht wurden die damaligen Rechte und Pflichten der einfachen Bevölkerung festgehalten. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie sich unter dem Landrecht das heutige Zivil- und Strafrecht vorstellen. Es war also das Recht für die einfache Allgemeinheit. Das Lehnsrecht enthielt im Gegensatz dazu Regelungen, die nur den Adel betrafen.
Ach so, das macht es etwas deutlicher. Wie praxisrelevant war denn dann der Sachsenspiegel?
Oh, er war sehr praxisrelevant. Zuvor gab es solche Rechtsaufzeichnungen in diesem Maße gar nicht. Also auch wenn der Sachsenspiegel dem Territorialprinzip folgte und somit nur in einem kleinen Gebiet galt, war es von enormer Wichtigkeit, Recht generell festzuhalten. Es entwickelte sich eine Revolution des Rechtsgedanken.
Eine Frage habe ich da noch. Wenn der Sachsenspiegel nur territorial galt, gab es doch sicherlich mehrere solcher lokalen Rechtsaufzeichnungen, oder? Schließlich breitete sich das CEC ja in ganz Europa aus.
Allerdings, zum Beispiel gab es noch den Schwabenspiegel, Foros aus Portugal oder die Coupmes aus Frankreich. Coupmes bedeutet sogar Gewohnheit, Brauch oder Sitte, sodass dieser Begriff besonders deutlich macht, dass es sich um Aufzeichnung von Gewohnheitsrecht handelte. Aber auch der Begriff Sachsenspiegel verrät etwas über ihn. Er gehört zu der Gattung der Spiegelliteratur und sollte so, war zumindest mein Gedanke, das Gewohnheitsrecht widerspiegeln.
Wow, wirklich sehr interessant. Es wird aber leider Zeit, sich zu verabschieden. Vielen Dank für das aufschlussreiche und spannende Gespräch.
Ja, es hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ja, auf Wiedersehen.
Liebe Zuhörer, die Zeit ist leider schon vorbei. Wer aber noch nicht genug von Eike von Repko und dem Sachsenspiegel bekommen hat, kann sich den Lexikon-Eintrag im Rahmen des Studipedia-Projekts anschauen. Dort findet ihr noch mehr Informationen. Bis zum nächsten Mal.